Hallo liebe Fotopodcaster, herzlich willkommen zur Folge 60 unserer diesjährigen Osterfolge. Mit dabei sind heute der Tino.
Hallo.
Marek.
Hallihallo.
Ja, und ich, der Michael. Heute haben wir wieder einiges an Themen für euch vorbereitet und hier kommt die kurze Vorstellung.
Ja, heute folgt der zweite Teil zum Thema Filmen mit der Spiegelreflexkamera.
Wir haben eine Kurzvorstellung zu den Druckereien Overnight Prints und Fotoquelle.
Marek und ich waren heute Morgen früh unterwegs, quer durch den Wald.
Und da haben wir auch einen kleinen Kreativtipp für euch, und zwar Durchlichtbilder.
Dass es ganz viele Apps für iPhones gibt, wisst ihr wahrscheinlich schon. Aber es gibt auch tolle Android-Apps für Smartphones mit dem Android-Betriebssystem.
Und ich habe noch einen Tipp für euch, weshalb auf manchen Bildern ab und an Teil des Kopfes oder ein Teil der Füße fehlt. Sprich, wir reden nochmal über Bildformate.
Jawohl.
Ja, soweit sind wir. Das heißt, wir starten jetzt voll durch. Tino, du hast letzte Woche mit Stefan schon mal kurz über das Filmen der DSLR, das heißt unserer digitalen Spiegelreflexkameras, gesprochen. Und heute kommt der zweite Teil.
Genau. Und das letzte Mal war ja so ein Blick, wie kann man mit der Spiegelreflexkamera überhaupt filmen, worauf muss man achten. Und heute wollen wir nochmal einen zweiten Blick darauf werfen. Beim Fotografieren sind wir inzwischen schon routiniert, mit der Blendenvorwahl, der Zeitvorwahl oder mit dem manuellen Modus zu fotografieren. Aber beim Film ist das anders. Diejenigen, die bei Omas 70. Geburtstag ein paar Schnappschüsse machen wollen, wählen einfach den Automatikmodus. Diejenigen, die Porträts mit möglichst schöner Freistellung vom Hintergrund erzielen wollen, die benutzen dann den A-Modus. Das ist die Blendenvorwahl und schließlich bleiben noch diejenigen, die mit einer Blitzanlage fotografieren und daher komplett eigentlich alle Einstellungen selbst vornehmen wollen. Also da den manuellen Modus wählen. Aber wie geht man jetzt beim Filmen vor? Für die ersten Aufnahmen zum Testen ist sicherlich der Automatikmodus geeignet. Da wählt die Kamera wie beim Fotografieren die ISO-Zahl und die Blendenzahl und die Verschlusszeit selbst aus, um halt zu vernünftigen Ergebnissen zu gelangen. Wie aber auch bei der Porträtfotografie gilt für diese perfekte Kinofilmoptik, dass sich der Hintergrund durch eine weit geöffnete Blende durch seine Unschärfe von der gefilmten Person absetzt. Insofern ist dieser A-Modus, also die Blendenvorwahl, gefragt, wenn es um eine geringe Schärfentiefe geht. Die Blendenvorwahl ist aber auch dann gefragt, wenn man mit einem großen Schärfebereich von vorn bis hinten zu tun hat. Wenn ich also im Sommer auf einer Gartenparty die spielenden Kinder oder die herumstehenden Grüppchen aus der Hand, also ohne Stativ, filme, ist das spontane Nachführen des Schärfebereichs ja doch sehr umständlich. In diesem Fall verwende ich eine kleine Blende. Wenn es bei schönem Wetter draußen sehr hell ist, kann ich also ohne Probleme eine Blende von 11 oder 16 verwenden. Ich habe mich aber nun nach einigen Testaufnahmen und in einigen Fällen doch für den manuellen Modus entschieden. Filmt man nicht im manuellen Modus, wird die Belichtung, also die Bildhelligkeit, zum Beispiel durch die Belichtungszeit der einzelnen Filmbilder reguliert. Das heißt, die Kamera nimmt jedes Einzelbild des Films beispielsweise mit einer, ich sage jetzt mal, 60. Sekunde auf. Ändern sich die Ereignisse vor der Linse, reguliert die Kamera die Belichtung, indem sie zum Beispiel jetzt jedes einzelne Filmbild mit einer 80. Sekunde aufnimmt, wenn es jetzt heller wird. Der Wechsel von dieser 60. Belichtung auf 80. Belichtung ist jedoch mit einem sichtbaren Helligkeitssprung verbunden, der bei meinen Aufnahmen jetzt mir nicht so gut gefallen hat. Ich sag mal ein Beispiel dazu. Ein spielendes Kind wird gefilmt und das Kind hebt auf einmal sein weißes Stofftier und hält es in die Kamera. Im Automatik- oder im A-Modus, also im Blendenvorwahlmodus, erkennt die Kamera, dass die hellen Bildbereiche zugenommen haben. Die Kamera reguliert also die Belichtungszeit so nach unten, dass die Gesamthelligkeit des Bildes wieder etwas dunkler wird, indem es die Belichtungszeit der Filmbilder verkürzt. In diesem Beispiel sieht es dann so aus, dass auch das Gesicht des spielenden Kindes und der Hintergrund dunkler wird. Das wollen wir ja nicht. Um solche Belichtungssprünge zu vermeiden, bleibt eigentlich nur der manuelle Modus. Warum auch nicht? Im Kameradisplay kann man ja inzwischen dank Live View die Belichtung bereits vor Filmstart korrekt einrichten. Man reguliert also mit Hilfe des ISO-Werts, der Blenden- und Verschlusszeit die gewünschte Belichtung seiner Aufnahme. Falls nun vor der Kamera kleine Helligkeitsschwankungen auftreten, bleibt das Bild so konstant belichtet. Meine ersten Filmerfahrungen im manuellen Modus waren wie die ersten Erfahrungen beim Fotografieren im manuellen Modus. Man schaut aufs Display und ist von dieser schönen strahlenden Helligkeit des Bildes begeistert und merkt eigentlich gar nicht, dass ein Teil des Hintergrunds total weiß ausgebrannt ist und auch die hellen Bereiche in den Gesichtern überhaupt gar keine Zeichnung mehr besitzen. Aber auch hier gilt dann einfach, Übung macht den Meister und mit der Routine kriegt man ein Auge dafür, welche Display-Darstellung nachher auch auf dem Fernseher oder auf dem Computer die originalen Videoergebnisse liefern. Ja, noch ein Hinweis für die Nikon-Fraktion. Befindet sich die Kamera im Live-View-Modus, kann man nur noch die Belichtungszeit und den ISO-Wert ändern. Die Blende muss ich also vor Filmstart schon wählen, bevor man dann anfängt zu filmen. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr auch Erfahrungen mit dem Filmen gesammelt habt, wie es euch geht. Und ihr könnt gerne was dazu in den Shownotes schreiben.
Ja, Tino, dankeschön. Das ist ein spannendes Thema. Wir hatten ja auch die Berichte von der Fotokina in Köln mit der Spiegelreflex gefilmt. Das ist ein ganz spannendes Feld. Ich glaube, bei einer der nächsten Folgen können wir dann auch nochmal auf die Brennweiten eingehen, weil dazu gibt es auch eine ganze Menge zu erzählen. Ich hatte vor kurzem mal mehrere Bestellungen über Online-Print-Agenturen gemacht und ja, wollte dazu einfach mal einen kurzen Bericht abgeben. Und zwar, vielleicht hat es der ein oder andere auch schon mal ausprobiert, ein ganz bekannter Hersteller oder eine ganz bekannte Druckerei ist ja Fotoquelle. Werben immer mit relativ günstigen Angeboten, gerade was so die Kleinbildgeschichten angeht. Ich fand, da ging das Ergebnis sogar noch einigermaßen, aber so alle halbe Jahr kommt dann mal ein Angebot rein, dass Leinwände mit 80er Format für 39 Euro zu drucken. Und das habe ich jetzt ausprobiert gehabt. Wir hatten 3 Leinwände drucken lassen und das Ergebnis war, dass trotz kalibrierten Systems, zumindest jetzt von meiner Seite, die Bilder alle erheblich blaustichig waren. Also die waren alle viel zu kühl gewesen und teilweise auch fand ich, dass der Anschnitt der Bilder nicht wirklich gepasst hat, also nicht so, wie ich das in dem System eingegeben habe. Man hatte so eine Vorschau. Das hat zum Teil nicht wirklich so hingehauen, dass das nachher quasi so ein bisschen aus dem Feld herausgerückt war, so wie ich es eingestellt habe. Also sprich, die Positionierung auf der Leinwand selber hatte nicht wirklich gestimmt. Das lässt mich dann zu dem Ergebnis kommen, wer wirklich Wert legt darauf, dass seine Ergebnisse mit dem Original übereinstimmen, wird dort vermutlich enttäuscht werden. Denn das, wie gesagt, hat trotz kalibrierten Systems nicht hingehauen. Es gibt andere Anbieter, die arbeiten dann auch mit Farbmanagement. Das hat hier nicht so wirklich hingehauen. Wesentlich begeisterter war ich von dem Angebot der Firma Overnight Prints. Geht zwar in eine ganz andere Richtung, aber wir hatten jetzt zu der Geburt unserer Tochter verschiedene Karten drucken lassen. Und ich meine, gut, die Kartendruckereien im Internet kennt man auch alle der Reihe nach. Man kann relativ günstig in Flyermengen von 2000 bis unendlich viele Flyer dort drucken lassen. Das Problem ist nur, solche kleinen Mengen, da wird es dann meist richtig teuer. Und wir hatten jetzt eine Klappkarte gestaltet und das ging relativ einfach. Das heißt, wir konnten unsere Seiten frei designen. Wir hatten unsere Vorlagen zuvor erstellt und haben die dann online dort eingefügt, konnten sogar, und das fand ich richtig toll, konnten sogar partielle Stellen lackieren. Das kennt bestimmt auch jeder. Das heißt, man kann ein Bild entweder hochglänzend bestellen oder eben einfach normal. Und manchmal gibt es solche Bilder, an denen sind nur ganz bestimmte Teile, die glänzend sind. Der Rest ist dann eben ganz normal oder matt. Und wir hatten uns dafür entschieden, dass wir einen Teil des Bildes eben hochglänzend haben, also und den anderen Teil matt. Und so konnten wir zum Beispiel Schriften ganz toll abheben. Wir hatten einen Teil des Bildes, hatten wir nochmal ein Stück intensiver abgehoben. Das geht wirklich ziemlich einfach. Man erstellt einfach eine Vorlage von dem Bild und alles, was dort schwarz ist, wird dann im Prinzip nachher nachlackiert. War auch relativ günstig, kam, glaube ich, irgendwie zwischen 4 und 5 € einmalig für alles. Und dieser ganze Druck von 40 Klappkarten oder 50 Klappkarten, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, hatten da also knapp an die 40 € gekostet. Und das fand ich also für so eine Kleinmenge, für eine Klappkarte, alle 4 Seiten bedruckt, fand ich das wirklich extrem günstig. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Anbietern, da liegt man wirklich weit höher. Und für größere Geschichten bieten die natürlich auch einen Service an, wobei der Name Overnight Prints jetzt vermuten lässt, dass das dann bereits nach einer Nacht schon da ist. Das geht auch, ist natürlich aber erheblich teurer. Also wir haben ungefähr eine Woche gewartet. Dann war das da. Das Ergebnis war wirklich sehr gut gewesen, hat uns wirklich gefallen. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Also gerade wenn es so an kleinen Mengen oder sich um kleinen Mengen handelt. Wir hatten jetzt auch noch ein paar Einladungskarten darüber gemacht oder auch ein paar Werbeflyer, wo wir gesagt haben, da brauchen wir jetzt nicht 2000 Stück, weil sich das nur auf eine kurze Aktion belaufen hat. Das hatten wir auch darüber bestellt gehabt und ich bin da sehr zufrieden mit. Übrigens auch sehr günstig, Visitenkarten darüber zu drucken. Also da hatten wir jetzt eine große Menge gedruckt und die hatten dann auch solche kleinen Aufbewahrungsdosen gleich mitgeliefert. Das fand ich eigentlich nicht schlecht.
Wie läuft das beim Bestellvorgang? Schickt man dort seine komplette Photoshop- oder InDesign-Datei hoch oder gibt es da auch eine Software, wie so bei manchen Fotoanbietern, die man sich herunterladen kann?
Also du machst das komplett alles über die Webseite. Das heißt, du wählst dir quasi dein Lay oder deine Grundkarte aus, ob das jetzt eine Visitenkarte ist oder ob das jetzt eben so eine Klappkarte ist und dann kannst du eben deine Vektorgrafik oder Pixelgrafik dort entsprechend einfügen.
Und was ist, wenn ich etwas nachbestellen muss? Kann ich da meine Vorlage auch abspeichern?
Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert, aber im Grunde genommen geht es ja relativ schnell. Das heißt, du hast 2 Seiten einer Karte oder 4 Seiten einer Karte und kannst es eigentlich, also innerhalb von 2 Minuten hast du das Ding gesetzt.
Ja, klingt aber gut.
Also ich war sehr zufrieden. Es gibt sicherlich noch Anbieter, bei denen die günstiger sind im Bereich von 2000 Karten oder so. Aber gerade mal so Geschichten wie Einladungen zu Familienfeiern oder sowas, fand ich das wirklich eine ganz tolle Geschichte. Gerade wenn man jetzt die Karte von Grund auf selber gestaltet.
Genau, ich denke mal, gerade so kleine Feiern wie Taufe oder ja, 60. Geburtstag, alles, was man vielleicht nicht ganz groß auf dem Saal feiert, sondern in kleiner Runde, aber trotzdem mit einer schönen Karte einladen möchte, ist das eine tolle Sache. Hat man das gleich professionell.
Ja, und zum Nachbestellen kann ich euch zumindest weiterhelfen, denn es ist relativ einfach, so wie ich es auch von anderen Anbietern schon kenne, macht das hier Overnight Prints genauso. Nach Abschluss eines Auftrages, sprich wenn eine Bestellung aufgegeben wurde, ausgeliefert wurde, bleiben die Daten eine Zeit lang dort gespeichert. Man muss sich einfach nur mit seinen Benutzerdaten einloggen, den alten Auftrag aufrufen, dann gibt es die Option erneut bestellen, dann jetzt nachbestellen und zack, ist alles schon im Warenkorb und man bekommt das Gleiche nochmal.
Na bitte.
So schnell geht das.
Sehr gut. Ja, Michael, du hast mir neulich erzählt, du wolltest in Vorbereitung auf die Fürstenecker Fototage nochmal mit dem Marek los. Was ist daraus geworden?
Ja, also was ist daraus geworden? Ein schöner Spaziergang durch die freie Natur. Marek und ich, wir trafen uns heute Morgen und mal ausnahmsweise für die Hörer, heute ist Dienstag. Um 7 Uhr haben mit unserem Studiohund Elvis noch eine kleine Gassi-Runde gedreht auf dem Weg zum Bäcker. Denn auch beim Fotografieren soll man nicht vom Fleisch fallen. Wir haben uns also mit Nahrungsmitteln und Getränken versehen und fuhren dann in ein angrenzendes Waldgebiet.
Inklusive Hundedecke.
Inklusive Hundedecke, aber ohne Elvis. Und ja, schauten dann natürlich dem Sonnenstand entgegen, denn das Thema der Fürstenegger-Fototage ist ja dieses Jahr Licht. Und uns wurde aufgetragen, Lichtsituationen oder Bilder zum Thema Licht zu erstellen, die wir zum Teil auch mit Reflektoren oder Blitzlicht ein wenig aufhellen. Allerdings haben wir uns natürlich auch heute einfach an der morgendlichen Sonne gut getan und ja, da kam dann doch einiges zustande. Also wir krabbelten auf dem Boden herum. Marek hat eine Decke mitgenommen, ich habe das so gemacht und meine Knie sind noch ein bisschen grün. Und es ist tatsächlich so, wenn man früh morgens rausgeht, auch jetzt im April, aufgrund dessen, dass die Temperaturen morgens noch sehr gering sind, wir hatten heute Morgen 4,55 Grad, als ich Marek abholte, trifft man morgens um kurz nach 7 im Wald immer noch Tautropfen, der Raureif sitzt noch ein bisschen auf den Pflanzen, verflüchtigt sich allerdings sehr schnell und die Sonne gibt ein sehr schönes, gleichmäßiges und warmes Licht ab.
Kann man natürlich einen der Tipps von vor zwei, nee, drei Sendungen anwenden, mal durch die Tropfen durchfotografieren und versuchen, die Landschaft dahinter festzuhalten. Das habe ich vorhin auch probiert. Das ging recht gut. Ja, zum einen, wie Michael schon gesagt hat, wir waren unterwegs gewesen. Ich habe schon lange eigentlich nicht mehr so eine wirkliche Naturfototour gemacht. Insofern habe ich mich da total drauf gefreut, weil ansonsten eigentlich einen ganz anderen Fotoschwerpunkt haben und das hat heute echt wirklich richtig Spaß gemacht, so mal so wirklich sich Zeit zu nehmen und an so ganz alltäglichen Orten wie so ein einfacher Waldrand sich da mal hinzulegen und auf ein paar Quadratmetern zu schauen, was gibt es da eigentlich zu entdecken und was gibt es zu fotografieren, gerade in der Morgensonne. Und die Decke ist da wirklich sehr hilfreich oder so eine kleine Isomatte, wer sowas hat, oder so eine ganz flache, dass man sich einfach dann auch mal hinlegen kann, ohne dass man dabei nass wird und dreckig wird. Sowas bietet sich wirklich an, sowas sich einzupacken. Eine andere Geschichte für diese Decke war einfach auch, dass wir mit Gegenlicht gearbeitet haben, weil, wie Michael ja gesagt hat, unser Thema für die Fürstenberger Fototage ist ja Licht und wir wollten einfach auch nochmal so ein paar Bilder für den Einstieg in die Fürstenberger Fototage machen, die wir dann dort so am Anfang mal zeigen können. Und da ist ja einfach auch das Problem, wenn man gegen das Licht fotografiert, dass man nachher einfach nicht mehr so viel erkennt auf der Kamera. Man hat zwar das Histogramm, man kann oben auf der Kamera nochmal die Einstellungswerte sich anschauen, aber man kann sich auch einfach so eine Decke mal über den Kopf und über die Kamera ziehen, so dass dann nachher quasi nur noch das Vorderteil der Kamera rausschaut, so wie man das so vor 100 Jahren ungefähr gemacht hat. Und das bringt ziemlich viel. Also wenn man, das reicht ja auch so ein dünnes schwarzes Tuch oder sowas. Man hat das Ergebnis von dem Foto wirklich so, wie wenn man in einem Raum ist und kann dann einfach Farben und so weiter noch mal ein bisschen abgleichen, weil ja, ich sag mal, ein Histogramm ist so eins, aber ich sehe dann doch schon mal ganz gerne noch mal auf das Bild und will dann auch mal gucken, wie die Farben rüberkommen, wie so die Leuchtkraft ist und so weiter. Das verrät mir das Histogramm jetzt nicht komplett in der Gänze. Und die Decke hat mir dann wirklich auch geholfen. Aber es sah zum einen wahrscheinlich auch sehr lustig aus, weil es kamen ein paar Passanten vorbei, die uns dann angesprochen haben, gefragt haben, was wir da für Forschungsarbeiten machen. Und das andere ist, dass natürlich die Hundedecke war und die hat wirklich gestunken wie die Pest. Und war nicht so ganz angenehm, aber ja, das Ergebnis war ganz okay.
Ja, hinzu kommt, abgesehen von der Decke und hier noch ein kleiner Tipp, Campingdecke ist sehr praktisch. Das sind diese faltbaren kleinen Decken, die dann viereckig zusammengelegt sind, die unten drunter so eine Aluminiumbeschichtung haben, damit einfach Kälte und Feuchtigkeit unten bleibt und ihr oben drauf liegt und davor geschützt seid.
Genau,
Aber
die meinte ich auch als Isomatte. Ich glaube, da habe ich mich verkehrt ausgedrückt. Aber die meinte ich.
Isomatte laufe ich Risiko, dass ich mich im Wald lege und schlafe. Nein.
Ja.
Nein, also Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte ist im Endeffekt, ihr wisst es wahrscheinlich selber oder habt es auch schon aus anderen Folgen von uns gehört. Am besten ist Natur zu fotografieren mit dem Aufgehen der Sonne. Das heißt, wir stehen zeitig auf, gehen früh raus. Die Sonne steigt aber auch relativ schnell empor und nicht immer ist alles sehr einfach. Marek, du hast heute gesehen, ich habe mal mein Stativ so aufgebaut, dass es aussah wie ein sich aufbäumendes Pferd. das zweite Beine ganz kurz eingefahren und das letzte komplett ausgefahren, die zwei vorderen dicht aneinander gesetzt und an einen Baumstamm gelehnt. So, das Ganze war relativ wackelig und ich hatte ein schönes Streiflicht auf einem relativ getrockneten Efeu. Und da wollte ich eben diese Lichtkontur schön fotografieren. Bis ich die Wackelei fertig hatte, war das Licht weg. deswegen, eins ist ganz wichtig, zeitig aufstehen und bereitet euch ein bisschen vor. Viele Motive ergeben sich spontan und ihr müsst einfach damit rechnen, dass die Sonne ja wandert. Das heißt, sie geht kurz auf und wandert dann relativ schnell von Ost Richtung Süden. Jetzt gab es bei Pearl so 5-in-1 Reflektoren mit 30 cm Durchmesser, also ganz kleine Dinger. Die sind auch dann zusammengelegt, wirklich, ich denke mal, im Durchmesser so 10, 12 cm noch groß. Und haben den Vorteil, dass sie Silber, Gold, einmal sehr kalt oder einmal zu warm, weiß, neutral oder halt diese Mischung aus Silber und Gold.
Zebra.
Die einen nennen es Sunfire, die anderen nennen es Zebra. Je nachdem, wer was kennt, Sunfire ist Lastolite und Zebra ist Sunbounce. und sowas gibt es natürlich jetzt auch bei den günstigen Anbietern wie Pearl. Und bei Pearl hat so ein Ding im Abverkauf 10 Euro gekostet. Damit bewaffnet ging ich dann so ein bisschen los und habe dann einfach mal Vergleichsbilder geschossen. Denn es geht ja auch darum, den Teilnehmern zu zeigen, was kann so ein Reflektor? Wie verändert die jeweilige Oberfläche die Farbtemperatur? Wie verändert das Ganze das Bild? Und so sind wir dann mit einem relativ kleinen Equipment, ich hatte mein 60mm 2.8 Makro von Canon vorne drauf, habe zwischenzeitlich auch ein, zwei Mal gewechselt, aber hauptsächlich mit diesem Objektiv war ich unterwegs. Dem Manfrotto-Stativ, das ich habe, nicht ganz so leicht wie das von Marek, das muss ich dann doch anerkennen, aber sehr stabil und in der Hinsicht unheimlich praktikabel. Diesem kleinen Reflektor und zum Teil mein 580 EX2. Denn wir sollten auch ein bisschen mit Kunstlicht arbeiten. Ja, und es ist erstaunlich, wenn man zum Beispiel, ich hatte ein kleines Nadelbäumchen und die obere Spitze, da waren so Mini-Zapfen dran, so kleine, vier kleine braune Kugeln. Und ich wollte wirklich die Schärfe auf dieser Spitze mit den Kugeln haben und habe dann einfach mal das Blitzlicht, man muss dazu sagen, ich hatte mein Aquarium oben drauf sitzen, wer das noch kennt aus der Folge, das ist
Lightsphere,
genau. So.
Also Gary Fong's Lightsphere.
Genau, hatte oben das Gary Fong's Lightsphere drauf und habe dann einfach mal mit dem Hauptreflektor eigentlich an dem Baum vorbeigeschossen, aber so, dass das Lightsphere an den Seiten noch indirekt ein bisschen Licht gegeben hat. Und das war eine sehr natürliche und gleichmäßige, nicht zu heftige Aufhellung. Und habe das Gleiche dann aber mal gemacht von unten. Und von unten hat es dann einfach so einen leichten Gegenlichteffekt. Also hier kann man durchaus ein bisschen spielen. Ein Blitzlicht muss nicht immer direkt auf das Objekt gerichtet sein, sondern man kann auch einfach, gerade über so Gary Fongs, die Seiten nutzen. Denn das Ding ist ja so ausgelegt, dass es über den Deckel praktisch diffus wirkt, aber rundum auch Licht verteilt. Und da kann man eine ganze Menge auch draußen im Wald in der Natur mit erreichen.
Ich hatte versucht, mal so ganz ohne irgendwelche Hilfsmittel mich der ganzen Sache zu nähern und habe Gegenlichtaufnahmen gemacht. Das heißt, ich habe Blätter fotografiert, die versuche ich jetzt auch mal in Flickr nochmal hochzustellen, in unserer Flickr Group. Die könnt ihr über die Seite fotopodcast.de einsehen und dann ist rechts so ein Feld unserer Flickr Group. Und man muss sich das so vorstellen, ich habe mein Stativ aufgebaut im Wald, in ja, ungefähr 45 Grad links von mir stand die Sonne und direkt vor mir war ein Baumstamm gewesen und davor ein paar Äste mit grünem Laub. Jetzt ist es so, dass die Sonne ja von schräg vorne, von schräg links kam und diese Blätter richtig schön zum Leuchten gebracht hat, in dieser Morgensonne. Und durch den Stamm im Hintergrund des Bildes hat es so einen Kontrast gegeben. Und das ist einfach auch mein Kreativtipp für heute, mal Gegenlichtaufnahmen zu machen und dann diesen ganz extremen Kontrast rauszukitzeln. Und diese Bilder leuchten einfach noch ein Stückchen mehr, als sie das ja vorher schon getan haben durch diese Sonne, weil einfach der Hintergrund nahezu schwarz ist und es wirkt im ersten Moment so ein bisschen wie so eine Studioaufnahme. Da hat man ja auch oft, wenn man sich so ein Stilllife macht, dass man ein bisschen einen dunkleren Hintergrund macht und dann setzt man sich das Licht. Und das war jetzt hier im Grunde genommen ähnlich gewesen. Allerdings durch die offene Blende erkennt man noch so schleierhaft, dass im Hintergrund doch noch irgendwas zu sein scheint. Also es sind einfach nur irgendwelche verschwommenen Dinge, aber es ist schon noch irgendwo ein Hintergrund zu erkennen. Wenn man weiß, dass da ein Stamm ist, dann erkennt man den auch noch ein Stück weit raus. Aber letztendlich, man sieht, dass da noch ein bisschen was ist und durch das Dunkle leuchten diese Blätter einfach noch mal um einiges stärker und es hat einfach einen unheimlich schönen Kontrast und bringt einfach eine ganz, ganz tolle Leuchtkraft. Jetzt hatte ich da auch noch ein paar Blätter von der Rotbuche, die noch aus dem letzten Jahr dieses rote Laub dran hatte, oder sagen wir orangene Laub. Und da hatte dann eben auch einfach so die Sonne durchgeschienen und ich habe dann mal so in die Blätter rein fokussiert, sodass man die Blattadern auch noch ein Stück weit sieht mit einem kleinen Makro. Und das gibt einfach ganz tolle Effekte. Also es bringt so richtig schöne Leuchtkraft mit in das Bild und ja, probiert das ruhig einfach mal aus. Geht mal morgens oder abends in den Wald und versucht euch mal so eine Stelle rauszusuchen. Das ist eigentlich relativ einfach. Also gestern hatte ich auch mal sowas im Garten gehabt. Da bin ich mal irgendwo unter einer Hecke rumgekrochen und hatte einfach so ein Stück Unkraut, was ein bisschen eine schönere Struktur hat, mir genommen und da hat so das Licht so schemenhaft eigentlich von hinten rein geschienen und der Rest war alles im Schatten eigentlich abgetaucht und das hatte so ein bisschen was schon fast von einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, weil der Hintergrund nur wirklich komplett unterbelichtet war und auch Teile der Pflanze unterbelichtet waren. Es war einfach nur so ein paar Streiflichter gingen da durch und die waren dann so nuancenhaft noch grün zu erkennen. Es gibt ganz tolle Effekte. Also damit lohnt es sich, ein bisschen zu spielen.
Marek, ich finde den Tipp ganz toll. Insofern, weil man ja eigentlich bei der People-Fotografie lernt, dass man das Modell nicht direkt vor die Sonne stellt, weil es dann eben mit Lensflares Probleme gibt. Und hier ist es ja eigentlich so, dass man bewusst gegen das Licht fotografiert, um die von dir beschriebenen, ja, Effekte zu erzielen.
Ich mache das sogar ganz oft, dass ich gegen die Sonne fotografiere. Michael hat das in seiner Hochzeit mitbekommen. Da standen alle auf einer Seite und ich habe euch fotografiert direkt mit der Sonne im Hintergrund und Blitzlicht. Also gerade das zu umgehen, finde ich, gibt manchmal sogar den Reiz, dass das dem Bild nochmal so einen wirklichen Kick gibt. Natürlich kann man dann ruhig mal auch auf die andere Seite gehen und sich das Ganze nochmal von der anderen Seite anschauen. Weil vielleicht gibt es von dort dann auch noch mal irgendwo sowas Lohnendes. Das hatte ich bei einem anderen Blatt gehabt, wo man dann wirklich dann noch mal die Haare, die auf dem Blatt so als Umrandung noch zu erkennen waren, die haben sich da dann noch mal ganz anders dargestellt. Jede Seite hat so seinen eigenen Reiz und das muss man einfach mal ein bisschen ausprobieren. Aber auch Lensflares sind jetzt kein No-Go in der Fotografie. Also sind durchaus was man auch in der People-Fotografie ganz schön einsetzen kann. Es gibt einen ganz verträumten Touch in Bildern.
Genau, und deswegen ist es auch total interessant, wie du das jetzt erklärst, wie solche Bilder entstehen, dass man das ganz bewusst einsetzt und ich freue mich schon auf die Bilder, die wir dann von dir bei Flickr zu sehen bekommen.
Wichtig vielleicht nochmal bei Gegenlichtaufnahmen, also wenn man wirklich gegen die Sonne fotografieren will und will die Sonne darstellen, dann ist es unvermeidbar, die Blende komplett zu schließen, weil dann bekommt ihr so eine richtig schöne strahlenförmige Sonne. Und wenn man dann noch dazu ein bisschen blitzt, dann könnt ihr da auch was Tolles hinbekommen. Allerdings nochmal zurück auf die Blätter zu kommen. Da ist jetzt wirklich ohne jegliche Zusatzbeleuchtung oder Aufhellung gearbeitet worden. Das heißt, das ist wirklich nur das Licht, was von hinten durch die Blätter durchscheint und den Hintergrund, den Stamm quasi als Kontrast hat.
Genau, also einfach zusammenfassend, ihr könnt rausfahren in die Natur und ihr braucht außer eurer Kamera, einem Objektiv, keine weiteren Hilfsmittel. Schaut euch einfach mal um, der Blickwinkel, der Aufnahmewinkel in Kombination mit dem Hintergrund, ob das jetzt ein dunkler Baum ist, der praktisch durch die Offenblende relativ dunkel abfällt, oder ob es ein moosgrüner Boden ist, der halt dann einfach grün ist. Schaut euch um, überlegt euch kurz, wie ihr das Bild aufbauen wollt. Ihr habt so viele Möglichkeiten, ohne dass ihr viel dazu braucht. Danke für den Tipp, Marek.
Ein kleines Hilfsmittel, was eigentlich jeder dabei hat, ist ja das Handy oder Smartphone. Schon ganz oft haben wir hier von dem iPhone berichtet. Nicht jeder ist im Besitz eines iPhones. Der Michael und ich sind es zum Beispiel nicht. Und,
ich habe ja nicht mal ein Android.
Na gut, davon, da probiere ich jetzt mal was von zu erzählen. Und zwar sind mir zwei tolle Programme in die Hände gekommen, sogenannte Apps. Und zwar eines heißt Blaue Stunde. Das ist ein kleines Programm, welches mit Hilfe des eingebauten GPS-Empfängers des Handys zuerst den eigenen Standort bestimmt und dann ja den Zeitpunkt für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzeigt. Darüber hinaus zeigt das Programm auch den Zeitraum an, wo man diese wunderschönen Langzeitbelichtungen bei blauem Himmel machen kann. Und ein kleines nützliches Programm, wenn man unterwegs ist und schon mal die abendliche oder morgendliche Fototour planen möchte. Dann ein zweites Programm, was ich entdeckt habe, das ist jetzt eher für den Studiobereich gedacht, und zwar heißt das Lighting Studio. Und zwar mit Lighting Studio kann man Studio-Licht-Setups festhalten. Aus einer Datenbank wählt man aus einer ganz großen Zahl von Kameras, Blitzen und Softboxen und anderen Utensilien, die in der Studiofotografie eingesetzt werden, aus und setzt diese auf dem Bildschirm des Handys zu einem Studio-Setup zusammen. Ich kann mir also, wenn ich ein Studio-Setup aufgebaut habe im Studio, genau das nochmal auf dem Handy abspeichern, sodass ich mich genau erinnere, wie der Aufbau eben stattgefunden hat. Und dieses
Oder umgekehrt als Planungshilfe zu nehmen.
Genau. Ich kann diese Setups dann auch alle als Bitmap abspeichern und dann ja als E-Mail versenden, sodass ich das hinterher auch später noch in meine schriftlichen Unterlagen mit integrieren kann. Das Programm ist sehr intuitiv, auch wenn es in englischer Sprache ist. Ja, und beide Programme finden sich ganz leicht über den Android Market des Handys. Das eine Blaue Stunde und das andere Lighting Studio.
Und sind beide zu einem äußerst attraktiven Preis zu erhalten, richtig?
Genau, 0 Euro.
0 Euro. Was will man mehr?
Da hätte ich auch zwei Tipps. Die sind zwar nicht kostenlos, aber ich finde sie ziemlich gut. Das eine ist Starwalk. Zum einen, erzählt oder zeigt das Programm einiges über Sterne, aber es zeigt auch so den Sonnenverlauf, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und das ist eben, wenn man jetzt zurück in die Natur wieder geht, einfach auch was ganz Wichtiges, wenn man vor Ort, also zum Beispiel auch wenn man irgendwie unterwegs ist, auf Reisen ist, bestimmen will, wann geht denn heute die Sonne auf, wann geht sie unter, damit ich zur richtigen Zeit am richtigen Fleck bin, um zum einen vielleicht morgen die Morgenstunden zu fotografieren oder eben den Sonnenuntergang irgendwo am Strand nicht zu verpassen. Das ist ein nettes Hilfsmittel dazu. Das andere ist, Tino, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen oder du hattest mich irgendwann mal gefragt nach einem Bild, wo du, glaube ich, mit der tiefen Schärfe nicht so richtig hinkamst. Und da haben wir ein bisschen rumexperimentiert und dann hast du gefragt, wie ich denn auf diese Ergebnisse kam, einfach ein paar Meter zurückzugehen und die Tiefenschärfe dadurch zu erweitern. Es gibt ein Programm, das nennt sich Photo Buddy und man kann dort quasi sein, also das sind auch alles Apps, in diesem Falle fürs iPhone, ich weiß nicht, ob die auch für Android zu haben sind, aber was ich da einfach ganz toll fände, ist, dass ihr eure Objektive eingeben könnt, eure Kamera eingeben könnt und dann einfach die Situation simulieren könnt, indem ihr eingebt, das Subjekt ist 3 Meter von mir entfernt und ich habe die Blende 5-6 und das ergibt dann nachher eine Tiefenschärfe von so und so viel Zentimetern, Metern. Finde ich eine ganz hilfreiche Sache, wenn man wirklich mal ein Bild von Grund auf planen will, ist jetzt sicherlich nichts für irgendwelche Schnappschüsse, aber wenn man sich wirklich damit beschäftigt und will ganz exakt irgendwo den Verlauf für sich planen und will das auch mal so für sich verinnerlichen, wie sich das Ganze verhält, dann ist das ein Programm, wo man wirklich mal ein bisschen mit rum experimentieren kann und sich das mal anschauen kann. Zudem sehe ich gerade, das Programm zeigt Genau wie Starbuck auch den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist also hier auch mit dabei. Finde ich eine ganz nützliche Sache.
Genau, also für Android gibt es das Programm auch, das heißt Photography Calculator. Und in diesem Programm ist eine riesige Datenbank von Objektiven und Kameras, sodass ich mir auch genau einstellen kann, welche Kamera ich eben habe. Und dann wird mir eben angezeigt, wie groß mein Schärfentiefebereich überhaupt ist.
Interessant finde ich das auch einfach, wenn Bild jetzt irgendwie nicht gelungen ist und man kommt aber jetzt so partout nicht drauf, was da jetzt irgendwie schiefgelaufen ist. Einfach mal zu gucken, hat die Belichtungszeit gestimmt, hat der Brennweite gestimmt und wenn man all diese Fehlerquellen irgendwie noch ausgeschlossen hat, was passt da in diesem Zusammenspiel zwischen Schärfentiefe und Blende nicht? Also da gibt es viele Möglichkeiten, auch nachher nochmal auf die Schliche zu kommen, was man jetzt nur bei dem Bild vielleicht irgendwo verkehrt gemacht hat, weil das sind ja auch alles Sachen, die durchaus interessant sind, sich missglückte Bilder nochmal vorzunehmen und zu schauen, was da letztendlich irgendwie schiefgelaufen ist und daraus für die Zukunft zu lernen.
Ja, missglückte Bilder gibt es ja nicht immer nur beim Fotografieren selber, sondern auch beim Belichten. Und dann kommen wir einfach nochmal kurz zu einem Hinweis, den ich euch geben möchte. Hintergrund ist, ich selber habe hier eine kleine Fotogruppe noch im Raum Fulda und wir machen monatlich verschiedene Fotothemen durch. Und einer der Vorschläge war halt Bildformate. Bildformate in Verbindung mit Entwicklerdiensten. Dazu können wir gerne bei einer der anderen oder nächsten Folgen etwas sagen. Bei den Bildformaten selber ist allerdings eins aufgefallen und das war vielen Mitgliedern dieser kleinen Fotogruppe gar nicht so bewusst. Ihr müsst euch mal überlegen, zum einen, eure Kamera schießt ja die Bilder in einem bestimmten Format. Gut, es gibt einige Kompakte, da könnt ihr Formate verstellen, umstellen, auch 16 zu 9 oder Panoramafotografie einstellen. Die meisten Spiegelreflexkameras fotografieren immer noch im Format 2 zu 3. Das heißt, 2 zu 3, schmale Kante zur langen Kante. Einfachstes Beispiel ist 10 mal 15, es wäre 2 mal 5 zu 3 mal 5, habt ihr das Format 2 zu 3. Wenn ihr eure Bilder nun soweit gesichert, bearbeitet habt und schickt die zum Entwickeln, egal ob das jetzt vor Ort irgendwo in einem Drogeriefachmarkt ist, in einem Elektrofachmarkt oder ob ihr das Ganze wegschickt, dann passiert immer ein und das Gleiche im Endeffekt. Die Bilder werden beim Belichten oder Drucken zum Teil bis zu 2% beschnitten. Mein Hinweis hier ist, achte darauf, dass ihr während dem Bildaufbau genügend Abstand lasst zwischen, nehme das Beispiel einer Person, dem Kopf der Person oder sollten die Füße auch mit drauf sein, Ende der Füße oder der Schuhe zum Bildrand. Denn im Großen und Ganzen, das kennt ihr von Heimdruckern, wird auch hier leicht überdruckt. Das heißt, 1 bis 2% des Bildrandes gehen verloren und wenn die Person zu nah am Rand sitzt, dann kann es sein, dass sie am Kopf beschnitten wird. Das ist das eine. Das gravierendste ist, wenn ihr das Format wechselt. Format wechseln wäre zum Beispiel anstatt 10 mal 15, 2 zu 3, in das Format 5 mal 7, 13 mal 18 zu gehen. Das Bild hält die komplette Breite, aber nicht mehr die komplette Höhe bei. Und wenn ihr nicht vorher euch die Arbeit macht, den Bildausschnitt festzulegen vor dem Belichten, dann macht das der Belichterdienst. Und der macht das nicht unbedingt immer so, wie ihr es gerne hättet.
Es gibt ja Belichterdienste, also gerade weil du jetzt so die Drogerien angesprochen hast. Ich weiß, meine Freundin springt hin und wieder mit dem USB-Stick mal in den benachbarten Drogeriemarkt, um da irgendwelche Bilder auszudrucken. Und ist dann nachher sehr enttäuscht, dass das Format nicht hinhaut.
Das heißt, ihr habt jetzt euer Grundbild von dem Format 2 zu 3 auf 5 zu 7 beschnitten, habt einen Ausschnitt festgelegt von 10 mal 15 auf 13 mal 18. Die Auflösung eurer Kamera gibt es in der Regel auch her. Und habt jetzt nach wie vor immer noch das Problem, dass 1 bis 2% dieses Bildes im Endeffekt beschnitten wird. Das ist einfach herstellerbedingt so und das machen fast alle. Ich kenne wenige Ausnahmen, selbst Fuji direkt oder Tino hatte auch noch einen Tipp. Das war Lidl, was du vorhin gemeint hattest, richtig?
Genau.
Da habt ihr die Möglichkeit, einfach das Seitenformat zu nehmen, 10er oder 13er. Das heißt, die schmale Seite wird immer vorgegeben und der Rest wird umgerechnet. Aber auch hier verschwinden die 1 bis 2% am Rand. Und wenn ihr zu knapp beschnitten habt, geht euch was verloren. Dann ist eins sehr hilfreich, und zwar, wenn ihr wisst, wie die tatsächliche Bildgröße ausschaut, wenn das Foto belichtet ist. Sowas findet ihr zum Beispiel bei der FC Prinz. Das ist ja der Belichtungsdienst der Fotocommunity. Auch wenn ich nicht der größte Fotocommunity-Fan bin, bin ich es aber doch von der FC Prinz. Die haben auf ihren Seiten die Formate mit angegeben. Und damit ihr mal ein Beispiel habt, nehmen wir mal das Beispiel 13x18. 13x18 entspricht in der Realität 12,7x17,8. Das heißt, ihr seht, hier geht schon und umgehend etwas verloren. Und das ist das, was euch nachher eventuell den Kopf kostet. Guckt, wenn ihr bei hochwertigen Belichterdiensten so etwas machen lasst, die haben fast alle so eine Formattabelle irgendwo auf ihrer Seite versteckt. Wenn nicht, haltet euch an eine Tabelle eines anderen Herstellers, zum Beispiel hier FC Prinz. Wenn ihr ein Foto erstellt habt, auf dem die Person ganz knapp am Rand sitzt und ihr das Risiko mindern wollt, dass hier Kopf, Hände, Arme, Füße, was auch immer, an- oder beschnitten werden sollen. Dann müsstet ihr euch die Arbeit machen, das Bild auf eine Fläche von 13x18 im Photoshop oder im anderen Programm anzupassen. Das heißt, der Hintergrund bleibt auf 13x18, kann weiß oder schwarz oder passend zur Umgebungsfarbe des Bildes sein. Und das tatsächliche Foto hat dann 12,7x17,8. Dann habt ihr tatsächlich keinen Beschnitt auf dem Bild. In dem Fall, die Anbieter, die auch ihre Liste anbieten, übernehmen auch die Gewährleistung, dass das so stimmt.
Ja, und da gibt es oft noch das Problem, dass manche Entwicklerautomaten sich auf ein Format festgelegt haben. Und da müsst ihr mal schauen, wenn ihr das Format wechselt, das heißt, wenn ihr jetzt nicht nur von dem Verhältnis des Formates wechselt, sondern wenn ihr auch irgendwie bei Lightroom selber ein freies Format eingegeben habt, dann kommt oft der Entwickler damit überhaupt nicht zurecht und nimmt irgendwie nur die lange Seite oder die kurze Seite an. Und das kann dann dazu führen, dass das Bild nicht komplett mit drauf ist.
Ja, dann möchte ich da hier noch einen ganz kleinen Tipp mit anfügen, um so etwas zu vermeiden und vor allem um einem zuvorzukommen, nämlich dass euch bei den Bildern was Ähnliches passiert wie Marek bei dem Fotoquelle-Plakat oder Leinwanddruck war es. Nicht jeder von euch hat einen kalibrierten Monitor. Und ich glaube auch, noch nicht jedem von euch sagt die Kalibration eines Bildschirms etwas. Das ist auch nicht weiter schlimm. Ihr solltet als Hintergrund einfach wissen, die Bildschirmdarstellung entspricht nicht unbedingt immer dem Druck- oder Belichtungsergebnis. Das heißt, ihr könnt noch so viel drehen und noch so viel machen und es sieht so schön bunt und so schön rot und so schön fein und alles detailliert aus. Und gibt es an ein Großlabor, das eine generelle Überarbeitung über die Bilder drüber laufen lässt. Und alles ist futsch. Das ist super. Spart euch das Geld und vor allem den Ärger. Ein Tipp hier am Rande ist, haltet euch da lieber an die lokalen Einrichtungen. Das darf auch ein Drogeriemarkt sein. Nehmt 1, 2, 3 Bilder, eins mit einem großen Schwarzanteil, damit ihr gucken könnt, subt es komplett ins Schwarze. Eins vielleicht, was feine Kontraste hat, wie sich das verhält, und eins, was die Farben noch widerspiegeln soll. Von eurem Rechner mit auf einem USB-Stick und lasst sie mal bei den verschiedenen örtlich ansässigen Fotolaboren entwickeln. Nehmt 1, 2 aus dem Internet und checkt auch mal die. Fuji Direkt kann ich euch ans Herz legen, die sind eigentlich ganz gut. Und vergleicht dann die Ergebnisse, die ihr bekommt, mit eurem Bildschirm. Schreibt euch hinten drauf, von wem ihr das Ganze habt. Das kann Foto XY sein, das kann ein Drogeriemarkt Z sein und das kann FC Prinz oder Fuji Direkt sein. Merkt euch das und merkt euch dann vor allem, was entspricht am besten eurem Monitor, auch wenn er nicht kalibriert ist. Dann habt ihr ungefähr eine Gewährleistung dafür, dass eure Arbeit nicht umsonst war.
Habe ich eine schöne Geschichte dazu. Ich hatte mal, eigentlich auf ähnliche Weise, wie ich das eben erzählt hatte mit den Blättern, hatte ich mal einen Storch fotografiert.
Der introvertierte Storch.
Der introvertierte Storch. Du kennst den.
Kenn ihn. Ja.
Genau, ich finde den, das ist eines der schönsten Tierbilder, die mir bisher, die ich bisher schießen durfte. Und der schaut wirklich so ein bisschen beschämt, den Schnabel in sein Fiederkleid verpackt. Und was ich dabei einfach toll fand an dem Bild war, dass das Bild komplett durchzeichnet war. Ein Storch hat ja eigentlich so ein nahezu weißes Federkleid. Und man konnte wirklich auf dem Bild so eigentlich alle Federn irgendwo erkennen. Es gab keine komplette Weiß Zeichnung. Und das Bild ist mittags aufgenommen worden und ist im Hintergrund auch komplett schwarz. Also das heißt, es ist genau wie eben mit den Blättern erklärt aufgenommen worden. Im Hintergrund war so eine Hecke gewesen. Und der Storch leuchtet dann quasi so richtig schön da raus, aber hat so eine richtig schöne, ja, überall sieht man da so diese einzelnen Federelemente noch. Und das wollte ich jetzt einfach mal für eine Ausstellung wirklich belichten lassen. Jetzt nicht nur am Fotodrucker, sondern ich wollte das wirklich mal von einem Labor richtig schön belichten lassen. Und bin dann hier in unserer Stadt in ein Labor gegangen, von dem ich wusste, der macht alles noch von Hand und da wird das bestimmt ganz toll. Und einen Tag später bin ich vorbeigekommen, mache das Bild auf und gucke rein und dachte, nein, was ist denn da passiert? Also ein komplett strahlend weißer Storch, der hätte Werbung für irgendein Waschmittel machen können, aber war jetzt nur nicht das, was ich vorher hier an meinem Bildschirm hatte. Aber ich gesagt, naja, also guter Mann, so war das jetzt nicht gewesen. Da müssen wir jetzt irgendwie mal gucken, was da schiefgelaufen ist. Und kein Problem, er macht das nochmal. Gut, Tag später kam ich nochmal vorbei, das gleiche Spiel. Der Storch hätte wieder, also war komplett weiß gewesen. Und ich gesagt, ja, was ist denn da passiert? Er sagte, ich kann das irgendwie mit der Farbmanagement oder so zu tun haben. Und dann haben wir da ein bisschen noch gefachsimpelt und dann bin ich mit hintergegangen und haben das einfach zusammen gemacht. Und dann hat er das Bild geladen und hat dann händisch komplett alles nachgearbeitet. Also das, was Michael gerade gesagt hat, was manche automatisch machen, hat er dann händisch komplett durchgearbeitet und hat den dann komplett einen anderen Look verpasst als das, was ich wirklich vorher eingestellt habe. Und das war dann wirklich das gewesen, wo ich gesagt habe, ich habe hier ein kalibriertes System und das bringt mir alles überhaupt nichts, wenn dann nachher einer dasteht und sich wirklich die Arbeit macht, jedes Bild nochmal anzufassen. Also ich habe wirklich jetzt die besten Ergebnisse entweder mit Firmen, wo ich weiß, da ist ein Farbmanagement dahinter oder wirklich jetzt so mit dem eigenen Drucker, wenn es wirklich ganz, ganz exakt sein muss. Ja, aber das war einfach ganz lustig gewesen, weil ich hatte mir vorher die Riesenarbeit gemacht und dann sehe ich, dass der da alles nochmal von vorne anfasst und gesagt hat, der war ein Storch, der muss doch weiß sein, das ist doch da. Naja.
Ja, also meine Erfahrung ist eigentlich schon ganz gut, wenn man bei dieser Bestellsoftware, die man laden kann oder auch direkt auf der Homepage des Anbieters, kann man in der Regel ein Häkchen herausnehmen, wo dann steht, dass das Bild noch automatisch nachbearbeitet wird. Und dann wird es in der Regel auch so gelassen, wie man es hat.
Genau. Er hat das natürlich so als extra Kundenservice gesehen und wollte da was Gutes machen und wusste allerdings nicht, dass das jetzt genau ins Gegenteil ausschlägt.
Ja, und deswegen dann hier abschließend noch dazu, wenn ihr zum Fotohändler vor Ort geht, damit ihr wirklich was vergleichen könnt, weist ihn bitte darauf hin, dass er nichts an dem Bild verändern soll. Er soll es bitte einfach nur belichten. Das ist für ihn am wenigsten Arbeit, auch wenn er es noch so gut meint. Ihr wollt ja wirklich eigentlich ein Ergebnis sehen von eurer Bearbeitung, von eurem Bild und nicht ein Bild, das nach dem Geschmack des Entwicklers gestaltet wurde.
Und das auch, wenn ihr kein Farbmanagement benutzt, weil gerade da ist es ja auch wichtig, dass ihr nachher herausfindet, wo passt das eurem Ergebnis am besten.
Das war eine, ich würde sagen, osterlich erfrischende Folge. In ein paar Tagen ist Ostern. Das heißt, liebe Hörer, wir wünschen euch auch ein frohes Osterfest, denn wir schaffen es dieses Jahr tatsächlich zum Ostersonntag, euch eine Folge zu präsentieren. Viel Spaß beim Eiersuchen. Denkt dran, jeder Schokohase ist süß, bringt Kalorien. Das muss dann auch wieder abtrainiert werden. Ich bin gerade momentan voll im Training. Ich habe einen Muskelkater. Von daher weiß ich, von was ich spreche.
Genau, und in 14 Tagen hören wir uns dann wieder, dann wahrscheinlich mit dem Stefan wieder mit dabei. Der Marek hat seine Computerprobleme behoben und das Mikrofon wieder angeschlossen.
Also hier zur Entschuldigung, ich habe meinen Computer neu aufsetzen müssen, den habe ich komplett platt machen müssen und dabei sind jetzt noch so ein paar Sachen, die hier noch nicht funktionieren und deswegen klinge ich vielleicht heute nicht so ganz qualitativ hochwertig. Jo, aber dann von meiner Seite auch schöne Ostern und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Jawohl. Tschüss.
Tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.